Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Als in Stockholm heute Mittag verkündet wurde, wer dieses Jahr den Chemie-Nobelpreis bekommen wird, da gab es keinerlei Überraschung. Denn die beiden Forscherinnen, die ausgezeichnet wurden, die standen seit Jahren auf der Favoritenliste. Der Grund? Die beiden haben vor knapp 10 Jahren neue Werkzeuge für die Gentechnik entwickelt, mit denen sich das Erbgut von Organismen mit nie dagewesener Präzision verändern lässt.
Die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften hat heute beschlossen, den Nobelpreis für Chemie des Jahres 2020 gemeinsam an Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna für die Entwicklung einer Methode für die Genomeditierung zu verleihen.
Die Französin Emmanuelle Charpentier und die US-Amerikanerin Jennifer Doudna teilen sich den Nobelpreis zu gleichen Teilen. Und was man über ihre Arbeit und deren durchaus weitreichende Auswirkungen auf unser aller Leben wissen muss, das verraten wir in den nächsten 25 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Und bei mir im Studio steht der promovierte Chemiker und Wissenschaftsjournalist Arndt Reuning. Arndt, fangen wir mal mit den beiden Personen an. Emmanuel Charpentier, Jennifer Doudna. Was wissen wir über die beiden?
Ja, beginnen wir doch einfach mit Emmanuelle Charpentier, Jahrgang 1968. Sie leitet die Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene in Berlin. Sie ist eine französische Biochemikerin und Mikrobiologin, die seit 2015 in Deutschland forscht. Aber die für den Nobelpreis entscheidenden Arbeiten, die sind in Schweden entstanden, an der Universität von Umeå. Jennifer Doudna hingegen wurde geboren 1964, eine Biochemikerin aus den USA. Sie forscht an der University of California, Berkeley, und da schon seit über 17 Jahren, also deutlich weniger mobil als ihre Kollegin aus Europa, aufgewachsen ist sie übrigens auf Hawaii.
Die beiden haben, ich habe es schon angedeutet, sehr mächtige Werkzeuge entwickelt, um das Erbgut von Organismen gezielt zu verändern. Bevor wir darauf im Detail eingehen, warum sind denn Genomforscher überhaupt immer so erpicht darauf, das Genom von Bakterien, Pflanzen, Tieren und auch Menschen zu modifizieren?
Naja, hier steht natürlich erstmal im Vordergrund eine Anwendung in der Medizin, vor allem bei Erbkrankheiten. Mit dieser hochpräzisen Genschere lassen sich fehlerhafte Sequenzen einfach aus dem Erbgut entfernen. Vor allem, wenn es um Krankheiten geht, an denen nur wenige Gene beteiligt sind. Im besten Fall natürlich nur ein einziges. Das kann man dann gezielt ausschalten. Anwendungen gibt es auch in der Pflanzenzucht, um die Eigenschaften von Pflanzen gezielt zu verändern. Also zum Beispiel, dass die Pflanzen mit weniger Wasser auskommen, dass sie vielleicht schneller wachsen und mehr Kohlendioxid binden, dass sie einfach auch mehr Ertrag bringen. So etwas ist natürlich auch möglich mit Bakterien und mit Pilzen, die dann auf biotechnologischem Weg bestimmte Chemikalien herstellen. Auch die lassen sich so gezielt optimieren. Und dann ist die Genschere natürlich sehr nützlich für die Grundlagenforschung, um zu verstehen, wie diese komplexe Maschine des Erbguts überhaupt funktioniert. Das Genom ist ja nicht einfach nur ein Buch, in dem der Bauplan eines Lebewesens verzeichnet ist. Im Erbgut ist ja auch festgelegt, wie und wann einzelne Gene überhaupt aktiviert werden. Und da ist solch ein Werkzeug wie eine Genschere natürlich sehr nützlich, um einfach entscheiden zu können, wie funktioniert das, um gezielt an- und ausschalten zu können, um nachvollziehen zu können, wie dieses Genom überhaupt funktioniert.
Und vielen Dank für diese Informationen, Arndt Reuning. Wir sprechen uns gleich nochmal. Zunächst aber wollen wir mal nachhören, wie diese Genscheren, die Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna entwickelt haben, die tägliche Arbeit von Genomforschern verändert haben und warum die Scientific Community auch 8 Jahre nach deren Entdeckung immer noch regelrecht euphorisch ist angesichts der tollen neuen Möglichkeiten.
Es gibt kein Halten mehr. Viele Wissenschaftler wollen nur noch das eine, den weißen Kittel überziehen und loslegen.
Es ist eine neue Welt. Da können Sie das Genom in jeder Weise, wie Sie es gern wollen, manipulieren.
And so this, we're starting to see it already, is revolutionizing.
Da hat sich innerhalb von diesen 2 Jahren so viel getan. Also man muss da wirklich von einer CRISPR-Revolution sprechen.
Heimwerker können die Begeisterung nachvollziehen. Wer neues Werkzeug hat, kann all die schönen Dinge tun, die er bisher nicht tun konnte. In der Gentechnik heißt dieses neue Werkzeug CRISPR-Cas9.
Sehr preiswert, einfach zu benutzen, hocheffizient und schnell.
It's pretty good, let's put it that way.
Also ziemlich gut.
Wer mit Gentechnik zu tun hat, kennt CRISPR-Cas9, die Methode, mit der sich Lebewesen nach Wunsch manipulieren lassen. So etwas wie eine Schere, mit der sich das Erbmolekül DNA schneiden lässt, und zwar gezielt. Das ist wie Chirurgie am offenen Erbgut. Ein Werkzeugkasten, mit dem sich Erbmaterial nach Wunsch umbauen lässt, schwärmt auch Kiran Musunuru vom Harvard Stem Cell Institute.
Es ist so einfach, dass sogar Schüler mit ganz wenig Laborerfahrung das hinbekommen.
Cut and paste, schneiden, verschieben, umbauen. Einfach und elegant, wie ein Schweizer Messer. Wissenschaftler suchen nach Metaphern, sie ringen um Vergleiche.
Es ist fast wie eine Lenkrakete. Sie müssen nur die Software verändern und das Ding fliegt dorthin, wo Sie es hinschicken. Früher mussten wir Proteine maßschneidern, damit sie die Erbinformation richtig schneiden. Jetzt programmieren wir die RNA und das ist ganz einfach.
Dass Bakterien RNA benutzen, um schädliche Viren in ihrem Innern aufzuspüren, haben japanische Forscher schon vor über 20 Jahren berichtet. Aber bis zum Durchbruch sollte es dauern. Bis 2011 die Französin Emmanuelle Charpentier an der Universität Umeå in Schweden den Mechanismus genauer untersuchte und die einzelnen Teile von CRISPR-Cas beschrieb.
In dieser Studie, veröffentlicht 2011 in Nature, fanden wir heraus, das CRISPR-Cas-System besteht aus dem Protein Cas9 und zwei RNAs.
Dann tat sich Emmanuelle Charpentier mit Jennifer Doudna von der Universität von Kalifornien in Berkeley zusammen. Und die beiden Forscherinnen lieferten im August 2012 eine genaue Beschreibung der Funktion. Die Gentechnikmethode CRISPR-Cas war geboren. CRISPR, die Suchvorrichtung aus RNA, die jede Stelle im Erbgut aufspürt, und Cas9, das Protein, das das Erbmolekül zerschneidet.
Der Gentechniker muss lediglich eine RNA konstruieren, die genau auf den Bereich der DNA passt, der verändert werden soll. Die RNA führt das Protein Cas9 zur DNA. Und das schneidet genau an dieser Stelle. Die Reparaturmaschinerie der Zelle baut schließlich eine Mutation ein, ein DNA-Stück, das der Zelle vorgegeben wird.
Fast täglich präsentieren Wissenschaftler seitdem neue Ergebnisse. Mäuse werden mit CRISPR-Cas zu Modellen für menschliche Krankheiten, Schweine zu Organspendern, Pflanzen liefern bessere Erträge oder trotzen Schädlingen. Gentherapien werden verbessert oder neu konzipiert. Sogar ausgestorbene Tiere wie das Mammut könnten dank CRISPR-Cas wieder auferstehen. Vieles scheint nun machbar. Mit dem neuen CRISPR-Cas-Hammer steckt die Welt der Biowissenschaften voller Nägel.
Michael Langer über die schöne neue Welt des Genome Editing. Bei der Pressekonferenz in Stockholm stellte eine Reporterin heute Mittag die Frage, ob auch andere Kandidaten außer den beiden ausgezeichneten Damen in Betracht gezogen worden sind. Andere Kandidaten, die eine wichtige Rolle gespielt haben bei der Entwicklung der CRISPR-Cas-Technologie. Frage an Arndt Reuning, gab es andere Forscher, die den Nobelpreis vielleicht auch verdient hätten und heute leer ausgingen?
Die wurden auf der Pressekonferenz natürlich nicht genannt, aber tatsächlich gibt es mindestens zwei Namen, die hier eigentlich genannt werden hätten können. Zum einen Virginijus Šikšnis von der Universität Vilnius in Litauen. Auch er hatte sich mit dem Immunsystem von Bakterien beschäftigt und war dabei auf das CRISPR-System gestoßen. Auch er hatte die Idee, dass man damit gezielt DNA schneiden kann. Šikšnis hatte damals eine Studie eingereicht beim renommierten Fachjournal Cell, aber das Paper war nicht angenommen worden. Er versuchte es daraufhin bei einem anderen Journal, bei PNAS, das ist ja auch ein wichtiges Magazin. Dort wurde die Studie dann auch veröffentlicht, allerdings erst 3 Monate nach dem entscheidenden Paper von Charpentier und Doudna im Jahr 2012. Der Ruhm ging daher an die beiden Forscherinnen.
Sie sprachen von zwei Namen. Wer ist der andere? Ich meine mich zu erinnern an einen Amerikaner, der auch in Patentstreitigkeiten lange mit Jennifer Doudna verwickelt war.
Ja, der zweite Name, der in diesem Zusammenhang immer fällt, ist Feng Zhang, ein US-amerikanischer Neurowissenschaftler vom MIT im Großraum Boston, aus dem Umfeld von George Church, dem molekularbiologischen Hans Dampf in allen Gassen. Er hat die CRISPR-Cas-Methode weiterentwickelt, vor allem für Anwendungen in menschlichen Zellen. Und das ist ja entscheidend für potenzielle Therapien am Menschen. Was sich daraus dann entwickelte, war eben dieser Streit um die Patente. Doudna und Charpentier gegen Zhang. Das US-Patentamt hatte zunächst zugunsten von Zhang entschieden, weil seine Methode näher an der Anwendung sei, hieß es. Die jüngste Entscheidung des Patentamtes oder der Schiedsstelle, die bestätigt nun diese erste Entscheidung. Und damit, denke ich, dürfte der Streit aber noch lange nicht beigelegt sein. Der geht bestimmt noch weiter.
Könnte aber sein, dass das für das Nobelkomitee der Anlass war, zu sagen, der Weg ist jetzt frei für die Vergabe des Nobelpreises an Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna. Vielleicht haben sie sich auch so entschieden, weil die beiden Frauen ein glänzendes Beispiel dafür sind, wie internationale Kooperation in der Wissenschaft funktioniert. Dabei fing alles lustigerweise eher zufällig an mit einem Treffen in einem Café am Rande einer Fachkonferenz in Puerto Rico. Michael Lange hat diese schicksalhafte Begegnung im Jahr 2011, die nun zum Nobelpreis geführt hat, mal für uns rekonstruiert.
Die beiden Frauen sind einander zuvor noch nie begegnet. Sie treffen sich im Jahr 2011 in einem Café in San Juan, der Hauptstadt von Puerto Rico. Beide nehmen dort an einem internationalen Kongress für Mikrobiologie teil.
Yes, so I am Emmanuel Charpentier.
Sie stellen einander vor, noch etwas steif.
My name is Jennifer Doudna.
Jennifer Doudna, die ältere der beiden, ist eine gestandene Professorin für Biochemie. In Fachkreisen bekannt und gut vernetzt.
We've always studied molecules in my laboratory, purified molecules, and we work on biochemistry and structural biology.
Jennifer Doudna untersucht mit ihrem Team gereinigte Biomoleküle, um herauszufinden, wie sie arbeiten. Ihr Spezialgebiet RNA, Ribonukleinsäure, die kleine Schwester des Erbmoleküls DNA. Sie spielt eine Schlüsselrolle in der Forschungsarbeit, die Emmanuelle Charpentier, die jüngere der beiden Forscherinnen, kurz zuvor veröffentlicht hat. Die zierliche Frau wirkt zurückhaltend, aber sie gerät ins Erzählen, sobald es um ihr Forschungsthema geht, wie Bakterien krank machen.
Our wish was really to try to understand the molecular mechanism that allow bacteria to cause diseases.
Die beiden verstehen sich auf Anhieb. Am nächsten Tag schlendern sie gemeinsam über das Kopfsteinpflaster von San Juan. Und natürlich geht es dabei um Grundlagenforschung.
Basic research, fundamental biology. How do bacteria fight the flu?
Wie Bakterien ihre Bakteriengrippe bekämpfen? Mit einem speziellen Abwehrsystem. In der Fachwelt war es seit einigen Jahren bekannt unter dem Namen CRISPR-Cas.
This study showed that the CRISPR-Cas9 system was composed of one protein, Cas9, and two RNAs.
Zwei kleine RNA-Moleküle spüren die Viren auf, die dem Bakterium bereits bekannt sind, erklärt Emmanuel Charpentier. Sie erkennen die Virus-DNA hochspezifisch. Im Gepäck haben die RNA-Moleküle ein Enzym und das ist die Genschere Cas9. Jennifer Doudna hört aufmerksam zu, während Emmanuel Charpentier ihr Konzept erläutert.
This RNA-Molecule will guide the protein to the invading DNA and will cleave the invading DNA and then repair machinery.
Die RNA führt die Genschere zielgenau zur DNA des Eindringlings und die wird von der Schere zerschnitten. Die beiden Wissenschaftlerinnen fachsimpeln noch ein Weilchen. Sie sind sich sofort sympathisch. Die Grundlage für eine fruchtbare Zusammenarbeit ist gelegt.
So I think it has a lot of properties that really make it extremely useful.
In ihren Labors decken die beiden Forscherinnen und ihre Mitarbeiter wenige Monate später auf, wie die CRISPR-Cas-Schere genau funktioniert.
Soweit der Beitrag von Michael Lange. Schauen wir auf konkrete Anwendungen von Genscheren. In der Medizin zum Beispiel, da bekam die Hoffnung, Erbkrankheiten heilen zu können, durch die neuen Genomwerkzeuge neuen Schwung. Einer der Pioniere der Gentherapie mit CRISPR-Cas ist Professor Selim Korbacioglu von der Uniklinik Regensburg. Ich habe ihn vorhin gefragt, wie revolutionär ist CRISPR-Cas aus der Sicht des Mediziners, der Krankheiten heilen will?
Es gibt ja viele genetische Erkrankungen, an die wir therapeutisch gar nicht rankommen. Und wir haben über Jahrzehnte mit verschiedensten Methoden versucht, hier effektiv vor allem an erwachsene Zellen ranzukommen und sie zu manipulieren. Und das haben wir nie geschafft. Durch CRISPR-Cas und andere ähnliche Werkzeuge, die wir jetzt in Entwicklung haben, können wir durchaus sehr effektiv und vor allem sehr spezifisch genau das verändern, was wir verändern wollen. Also ich denke, dass diese neuen Methoden die Medizin für eine ganze Reihe von Patienten enorm verändern wird.
Wozu nutzen Sie diese Technologie CRISPR-Cas ganz konkret bei sich? Sie sind ja Pionier auf dem Gebiet der Gentherapien.
Wir behandeln vor allem in Regensburg Patienten mit Blutkrankheiten, sprich mit Hämoglobinopathien. Dazu gehören die Thalassämien und die Sichelzellerkrankungen, wo wir diese Patienten zum einen mit Stammzelltransplantationen heilen, aber auch die CRISPR-Cas-Methode im Rahmen der Phase 1-Studien für Thalassämie-Patienten und Sichelzellpatienten anbieten. Und wir haben hier eben weltweit, glaube ich, die erste Thalassämie-Patientin mit CRISPR-Cas sehr erfolgreich behandelt und werden es auch entsprechend bald publizieren. Und ich denke, die Methode ist wirklich beeindruckend effizient und nebenwirkungsarm, sodass ich persönlich wirklich sehr davon überzeugt bin, dass diese Methode in unserem Gebiet eine sehr große Rolle zukünftig spielen wird.
Wie muss man sich das ganz konkret vorstellen? Also da wird das Blut einer Patientin, die Blutzellen werden genetisch verändert und defekte Gene ausgetauscht durch korrekte?
Wir nehmen Blutstammzellen, indem wir sie ins Blut hinaus befördern aus dem Knochenmark. Dort fischen wir sie ab und verschicken diese Stammzellen in ein Labor, wo das Genom dieser Zellen so verändert wird, dass die sogenannte Gamma-Kette des roten Blutfarbstoffs erneut aktiviert wird durch eine genetische Veränderung mit CRISPR-Cas und dass dadurch die Erkrankungen Thalassämie und Sichelzellerkrankung geheilt werden. Das heißt, diese veränderten Zellen werden dann eingefroren, zu uns zurückgeschickt. Die Patienten werden von uns entsprechend behandelt, um dann diese neuen modifizierten eigenen Stammzellen wieder zu infundieren, die dann im Knochenmark sich einnisten, um dort als geheiltes Blut dafür zu sorgen, dass diese Patienten keine Schmerzen mehr haben, dass diese Patienten keine Transfusionen mehr benötigen.
Das ist ja im klassischen Sinne eine Gentherapie. Da gab es früher aber viele Rückschläge, weil eben dann oft unerwartete Nebenwirkungen teils gleich oder auch später auftraten. Wie sicher können Sie denn sein, dass mittels CRISPR-Cas sich solche bösen Überraschungen im Nachgang vermeiden lassen?
Ich denke, wir können das nicht vorhersagen jetzt. Wir haben eine sehr kurze Nachbeobachtungszeit. Wir, denke ich, haben sehr viel aus den retroviralen Studien gelernt, wo wir gesehen haben, dass diese Viren sich eben ganz besonders dort inserieren, wo viel Aktivität herrscht und dadurch natürlich auch sehr empfindliche Bereiche des Genoms betroffen sind. In der nächsten Generation der lentiviralen Gentherapie, die ja bereits auch auf dem Markt ist, aber auch schon wieder eine Dekade in der Entwicklung zurückliegt, haben sich bis dato zumindest keine schwerwiegenden Nebenwirkungen gezeigt. Und ich denke, die CRISPR-Cas-Methode ist nochmal ein Schritt spezifischer, sodass ich mindestens zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehe, dass wir keine bösen Überraschungen erleben werden. Aber natürlich haben wir noch zu wenige Patienten damit behandelt.
In welchen anderen Bereichen sehen Sie denn noch Einsatzmöglichkeiten für CRISPR-Cas in der Medizin? Ist das ein weites Feld, was man gerade erst zu beackern beginnt?
Ich denke schon. Also die Methode kann ja wirklich zu jedweder Manipulation von Zellen verwendet werden. Das heißt, es kann zur Manipulation des Immunsystems verwendet werden, um zum Beispiel T-Zellen so zu manipulieren, dass sie bestimmte körperfremde oder körpereigene Tumorzellen attackieren. Und wir haben natürlich ein sehr, sehr weites Feld der genetischen Erkrankungen, die wir jetzt erst durch CRISPR-Cas wirklich kurativ angehen können. Ich denke, wir haben wirklich ein neues Kapitel aufgeschlagen in der Therapie dieser bis dato unheilbaren Erkrankungen.
Sie haben schon gesagt, die Möglichkeiten scheinen fast grenzenlos, manchem zu grenzenlos. Es gibt auch Forscher, unter anderem auch Jennifer Doudna persönlich plädiert dafür, die Einsatzmöglichkeiten der neuen Technik zu regulieren. Sehen Sie das auch so, dass man möglicherweise nicht alles tun sollte, was man inzwischen kann als Genomforscher?
Das denke ich schon auch. Ich meine, wir können über Star Wars und die Klonkrieger nachdenken. Ich denke, dass diese Methode durchaus missbraucht werden kann. Wir wissen, dass wir bestimmte Areale so verändern können, dass Menschen keine Angst mehr haben. Wir kennen die Versuche, die in China bereits gelaufen sind. Ich bin schon dafür, dass wir es regulieren, aber diese Regulation hat natürlich ihre Grenzen in den Bereichen, in die wir Einblicke haben. Es gibt sicher schon geheime Labors auf dieser Welt, wo die Methode bereits weiterentwickelt wird und inwieweit wir das kontrollieren können, das wage ich zu bezweifeln.
sagt Professor Selim Korbatsioglu von der Uniklinik Regensburg. Frage an Arndt Reuling hier im Studio. Bleiben wir bei dem möglichen Missbrauch dieser so mächtigen wie simplen Technologie, um Erbgut zu editieren? Wovor genau haben die Fachleute Angst und wie begründet ist die?
Also wenig umstritten sind somatische Therapien, also an Körperzellen. Knifflig wird es vor allem dann, wenn es um die menschliche Keimbahn geht. Wenn also menschliche Keimzellen verändert werden, Spermien, Eizellen oder auch menschliche Embryonen. Damit ließen sich zwar im Prinzip Erbkrankheiten auslöschen, aber eine Veränderung in der Keimbahn wird auch immer weiter vererbt an zukünftige Generationen. Man müsste sich also sehr sicher sein, dass man nicht unbeabsichtigt Fehler einbaut. Und es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass wir damit Designer-Babys erschaffen, dass wir Menschen schaffen nach unserem Bilde, eine Art genetischer Optimierung. Und das betrifft natürlich grundlegende Fragen des Menschseins. Jennifer Doudna ist sich dieses Zwiespalts auch durchaus bewusst.
I felt concern in early 2013.
Ich habe mir zum ersten Mal Sorgen gemacht Mitte 2013, als ich plötzlich realisiert habe, wie schnell die Forschung voranschritt und wie schnell die Technologie in den verschiedensten Organismen eingesetzt wurde.
Und tatsächlich haben sich diese Befürchtungen auch bewahrheitet. Im November 2018 war bekannt geworden, dass ein Wissenschaftler in China die Genschere bei zwei menschlichen Embryonen eingesetzt hatte, um sie vor einer möglichen HIV-Infektion zu schützen. Dieser Eingriff ist international scharf verurteilt worden. Einerseits natürlich wegen ethischen Bedenken, aber eben auch aus wissenschaftlicher Sicht. Denn dass diese Schere sicher ist für den Einsatz am Menschen, das ist noch nicht bewiesen.
Wie gehen die Wissenschaftler, die das Werkzeug erfunden haben, denn damit um, dass das sozusagen negativ gesehen auch eine Art Büchse der Pandora werden könnte? Nehmen sie ihre Verantwortung wahr und welche Form der Regulierung schwebt ihnen vor?
Ja, dazu hat eine Gruppe aus Forschern auf diesem Gebiet zusammen mit Bioethikern einen Kommentar im Fachblatt Nature veröffentlicht, im März des vergangenen Jahres. Sie haben darin ein weltweites Moratorium gefordert für den klinischen Einsatz von Genscheren in der menschlichen Keimbahn. Das wäre dann allerdings ein freiwilliger Verzicht und ob sich daran alle halten, das ist natürlich eine andere Frage. Das klang ja auch eben schon im Interview an. Ausgenommen sein soll die Methode zu Forschungszwecken und für Therapien an somatischen Zellen. Die Autorinnen und Autoren, die möchten durch solch ein Moratorium Zeit gewinnen, einfach für einen gesellschaftlichen Diskurs, also für öffentliche Diskussionen, um dann möglicherweise zu einem Konsens zu kommen, in welchen Fällen mit der Genschere auch in die Keimbahn eingegriffen werden kann bei Menschen, zumindest in einzelnen Fällen. Also hier müsste man natürlich einfach nochmal gut überlegen, was wollen wir, was bedeutet es für uns als Mensch und welche Risiken und welche Möglichkeiten sind damit verbunden.
Vielen Dank für diese Infos und Einschätzung. Das Thema wird uns sicher weiter beschäftigen. Ich sprach mit Arndt Reuning über ein mächtiges neues Werkzeug der Genforscher, dessen Schöpferinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna heute den Chemie-Nobelpreis bekommen haben.
Sternzeit, 7. Oktober. Niels Bohr und das Leuchten der Sterne. Vor 135 Jahren kam in Kopenhagen Niels Bohr zur Welt. Nachdem er sein Studium der Physik, Chemie und Astronomie mit einer Doktorprüfung beendet hatte, ging er 1911 nach England. In den 20er Jahren war er oft an der Universität Göttingen zu Gast. Seine Vorträge dort im Sommer 1922 sind als Bohr-Festspiele in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen. Gemeinsam mit Kollegen entschlüsselte Niels Bohr den Aufbau der Materie und legte den Grundstein der Quantenmechanik. Dank dieser Fortschritte ließ sich endlich erklären, wie Sterne über Kernfusion Energie gewinnen und wie Materie im All leuchtet. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten half er vielen Kollegen aus Physik, Mathematik und Astronomie, etwa James Franck, Hans Bethe und Otto Frisch, Deutschland zu verlassen. Zudem hat Niels Bohr sie dabei unterstützt, eine Anstellung in Dänemark oder in den USA zu erhalten. Als nach der Besetzung Dänemarks durch deutsche Truppen die Deportation der dänischen Juden drohte, floh er Ende September 1943 nach Schweden. Dort eilte er nach Stockholm, um den schwedischen König Gustav V. über die Gefahr zu informieren und um Aufnahme der zu erwartenden Flüchtlinge zu bitten. 1962 ist Niels Bohr im Alter von 77 Jahren in Kopenhagen gestorben. Nach dem Mann, der geholfen hat, das Leuchten der Sterne zu erklären, heißt ein Krater ganz am linken Rand der Mondscheibe und ein kleiner Asteroid.
Das war's für heute von uns. Im Namen des gesamten großen Nobelpreisteams bei Forschung aktuell bedankt sich fürs Zuhören und Ihr Interesse Ralf Krauter.